von in Europa oder in Zentraleuropa etwa von 30 Millionen Haushalten, die immer noch mit Öl heizen.
Gerade das Thema Heizölpreise ist ja aktueller denn je.
Den größten Cleantech-Deal mit 1,25 Millionen Investment abgeschlossen hatten. 5 Jahre waren eher so in der Richtung 60 Stunden arbeiten, 70 mal so in der Richtung, wenn auch mal mehr vielleicht. Bitcoin-Mining funktioniert, Bitcoin nicht. Wir hatten zwischenzeitlich etwa 20.000 Bitcoin-Miner auf Lager.
Dass der Strompreis da negativ wird, beziehungsweise also du als derjenige, der was einspeist. Ich glaube, letztes Jahr gab es 21 Solo-Miner, die 21 Mal einen Block-Reward bekommen haben. Kurze Unterbrechung, aber eine, die sich lohnt. Wir haben lange Zeit an unserer eigenen Plattform entwickelt und jetzt steht sie kurz bevor, dass es live geht. Und wir vergeben aktuell noch wenige Beta-Tester-Plätze fürs CryptoNerds Trading Lab. Und bevor ich euch erkläre, was es ist mehr als nur ein reines Trading-Tool. Du bekommst unsere Kurse, die Crypto-Basics, DeFi, Krypto-Steuern und ja, am Ende auch alles rund um das Thema Krypto-Trading. Alles aufgebaut, damit du wirklich verstehst, was du tust. Ganz sicher, ganz risk-free. Dazu kommt eine Community mit echtem Support. Gamification, damit das Lernen auch wirklich Spaß macht. Und ein risk-free Trading-Bereich mit echten Marktdaten. Du übst also mit der Realität, auch ohne nur einen Euro zu riskieren. Und das Beste, wenn du jetzt Beta-Tester bei uns wirst, bekommst du dauerhaft kostenlosen Zugang. Auch nach dem offiziellen Launch. Klingt gut? Dann sei schnell, sicher dir einen der wenigen Plätze und schau vorbei auf tradinglab.cryptonerds.com. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge CryptoNerds Experts. Und wie alle 2 Wochen haben wir uns auch diese Woche wieder einen Experten ins Haus geholt und wollen heute über ein sehr, sehr spannendes Thema sprechen, was ich bis vor kurzem noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Denn natürlich wissen wir, dass man mit Bitcoin Mining Wärme produziert, aber dass man das auch in ein Produkt packt und sozusagen als Heizung anbietet, das war mir neu. Und wie bin ich da drauf gekommen? Ich hatte vor ungefähr 3-4 Wochen mit dem Sascha von der Conference in unserem Experts, ein Uncut-Format darüber gesprochen, wie man eigentlich so ein Gesamtheiz- und Wärmekonzept basierend auf Bitcoin-Mining eventuell ins eigene Haus bauen könnte. Wäre tatsächlich auch ein spannendes Thema für mich selbst als Hausbesitzer. Und dann hatte der Sascha gesagt, Mensch, ich kenne da jemanden. Das ist der Lukas Waldner von 21 Energy aus Österreich. Wäre doch ganz spannend, wenn ihr euch mal austauscht und vielleicht dazu mal eine separate Folge macht. Und here we are. Genau, das haben wir jetzt heute vor und damit erstmal herzlich willkommen, lieber Lukas. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier bist.
Hi Erik, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, da zu sein und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch.
Ja, das freuen wir uns auch. Und bevor wir reinstarten, kurze Anmerkung noch der Redaktion. Wenn euch das hier gefällt und ihr Spaß daran habt, vergesst nicht, ein Abo dazulassen und haut uns auch gerne mal in die Kommentare, was so eure Fragen und Gedanken rund um die Folge sind. Dann können wir das tatsächlich auch immer mal wieder in unsere Uncut-Formate, in unser wöchentliches Format mit einbauen und dann immer wieder auf die Fragen eingehen, die dort gestellt werden. Also nutzt das gerne und haut uns gerne Kommentare als auch Bewertungen rein, ob ihr es gut oder schlecht findet. Hoffentlich nicht schlecht. Bis jetzt haben wir davon noch nichts gehört. Aber an der Stelle sind wir natürlich für alle Feedbacks in alle Richtungen offen. Und damit lass uns gerne direkt reinstarten. Lukas, wir fragen uns am Anfang natürlich immer, wer ist die Person, die uns da gegenüber sitzt am Mikro und wie bist du zum Thema Krypto gekommen? Vielleicht kannst du unsere Hörerinnen und Hörer da mal so ein Stück weit mitnehmen und dich selber einmal kurz vorstellen.
Ja, hi, ich bin der Lukas, Lukas Waldner, bin 25 Jahre, komme aus Innsbruck in Österreich. Mhm. Innsbruck kennen die meisten eventuell von der Durchreise nach Italien in den Süden. Und ja, bin ungefähr vor 5-6 Jahren, 2019 in der Richtung, oder 6-7 Jahren mittlerweile, ist schon fast her, zu Bitcoin gekommen, sage ich mal. Habe zu dieser Zeit gerade Abi gemacht, in Österreich ist die Matura, das heißt die Schule abgeschlossen. Und wie man dann, oder wie ich ganz speziell drauf gekommen bin, weiß ich gar nicht mehr so. Irgendwann rückt das Thema halt mehr und mal in den Vordergrund. Und das erste Mal liest man drüber, das zweite Mal vielleicht auch. Mhm. Und irgendwann bleibt man dann doch mal hängen, fängt sich mal an, damit zu beschäftigen, hört die ersten Podcasts, schaut sich die ersten Videos an. Mhm. Und dann geht die Reise meistens einfach mal so los, sage ich mal. Mhm. Und bei mir war es dann eigentlich so, ein Jahr später oder 2 Jahre später dann, 2021, hatte ich dann die Möglichkeit, zusammen eigentlich mit einem Freund von meinem Papa, die eine Bitcoin-Konferenz zu organisieren. Und daraus hat sich dann recht schnell eine sehr, sehr große Dynamik entwickelt. Und es wurde dann die größte deutschsprachige Bitcoin-Konferenz damals, 2022, die erste Ausgabe. Und ja, war dadurch plötzlich von der einen Woche auf die andere Woche mit den ganzen großen Podcastern, YouTubern, in Kontakt so mit den, ja, interessanten Personen, würde ich mal sagen, aus der Bitcoin-Szene im deutschsprachigen Raum. Und habe mich dann dadurch natürlich dann sehr, sehr viel connected. Die erste Ausgabe war recht erfolgreich. Und das Ganze auch live übertragen auf YouTube. Gibt es auch noch Videos, was man sich ansehen kann. Aber natürlich, was zählt, ist immer das Networking vor Ort, mit den Leuten zu sprechen, sich auszutauschen. 2022, jetzt haben wir 2026, das war noch ein bisschen eine andere Zeit, würde ich mal sagen. Ja, ist etwas unsicherer, auch gerade Bärenmarkt. Und ja, haben dann 2023 noch eine zweite Ausgabe gemacht. Und ja, auch wieder sehr erfolgreich, ähnlich wieder mit den ganzen Experten im Austausch. Waren zwei sehr, sehr prägende Jahre im Bitcoin Space. Und plötzlich war ich da, würde ich mal einfach mal sagen, voll drin. Und parallel dazu ist eigentlich so die Idee zu 21 Energy entstanden. Ja, mein anderer Co-Founder, der Maximilian, hatte ein großes Einfamilienhaus, hatte mit einer Ölheizung geheizt. Und ja, brauchte sehr, sehr viel Heizöl, sage ich mal. Das Heizöl war sehr, sehr teuer. Wohnte allein in meinem großen Einfamilienhaus, in einem sehr schattigen Loch, würde man sagen, in Tirol. Das heißt, es war recht kalt, wie man es auch kennt von den Tiroler Bergen. Und mit den Grafikkarten damals noch ist ihm einfach aufgefallen, boah, die erzeugen ja ganz schön viel Abwärme. Kann man damit vielleicht auch heizen? Und dadurch ist dann so die Idee entstanden, 21 Energy zu gründen. Und ja, so hat sich die ganze Reise dann entwickelt, sage ich mal, von uns. Aber da werden wir sicher noch mehr darüber sprechen.
Genau.
Ja, seitdem hat sich einiges getan.
Ja, definitiv. Also ich glaube, gerade das Thema Heizölpreise ist ja aktueller denn je. Ja, von daher passt das natürlich ganz, ganz gut, dass man sich darüber mal unterhält. Was sind da Alternativen? Wie könnte man Kosten einsparen? Ich meine, Energiewende ist ja eh etwas, was über die letzten Jahre auch ein immer wichtiger werdenderes Thema ist. Ja, das Thema ja Heizbalkonkraftwerke, das Thema Wärmepumpe und das Thema, was wir heute besprechen, ist vielleicht nochmal ein ganz anderer Ansatz zu dem, was es schon auf dem Markt gibt oder vielleicht miteinander kombinierbar. Aber lass uns noch mal ein bisschen früher anfangen. Du hast dann einfach aus der Schule kommt, dich mit dem Thema Bitcoin auseinandergesetzt und hast dann gesagt, okay, ich mache einfach mal ein Event so. Aber hattest du überhaupt Event-Erfahrung oder was ist so, wie kam es dazu? Und wie groß war die Konferenz in etwa?
Es war eben tatsächlich so, dass also der Freund von meinem Papa, das ist mehr oder weniger der beste Freund, der Peter Daschler heißt der, wollte die Konferenz, hatte sowieso schon geplant und der hat nebenbei immer eine große Eventagentur oder eine Eventagentur und hatte dann eigentlich, ja, plötzlich nicht mehr wirklich viel Zeit, die Konferenz zu organisieren und zur gleichen Zeit hatte ich ihn gefragt, ob ich ihm nicht ein bisschen helfen konnte. Und plötzlich hatte ich dann so ein bisschen die ganze Konferenz gemanagt. Ja, wenn man aus der Schule kommt, hat man meistens nicht allzu viel Erfahrung im Bereich. Aber ich war motiviert, das Ganze zu machen und habe mich, würde man sagen, im Nachhinein ganz gut angestellt und das Ganze ganz gut gemanagt. Und so ist es dann einfach dahin gegangen. Also ich wurde einerseits definitiv so ins kalte Wasser geworfen, könnte man sagen. Aber ja, mir hat Spaß gemacht und hat extrem viel Erfahrungen gebracht. Natürlich die Frage Studium oder Arbeiten, die kommt oft mal auf. Ich würde nicht sagen, dass es mein Plan war, zu sagen, okay, direkt nach der Schule möchte ich ein Startup gründen oder möchte ich arbeiten anfangen, einen Job machen mit viel Verantwortung. Das hat sich mehr so ergeben. Da sind viele Sachen zusammengekommen, einerseits bei der Konferenz, aber auch bei 21 Energy. Und ich hatte tatsächlich mal 3 Wochen studiert, aber dann sind die Pro-Seminare mit den Notarterminen von unserer Startup-Gründung zusammengekommen.
Und
Und dann
dann.
hatte ich einfach das große Potenzial in der Bitcoin-Branche und aber auch mit dem Startup gesehen und habe mich dann dafür entschieden.
Ja, was hast du angefangen zu studieren?
Informatik.
Ah ja, okay. Na, liegt nahe da an der Stelle, ja. Ja. Ein Fun Fact, ich hatte noch gesehen, du bist nebenbei auch, was heißt nebenbei, ja, wahrscheinlich ist viel Zeitaufwand mit drinne, aber Leistungssportler und Alpinist. Ich habe gelesen, dass du unter anderem quasi, ich glaube, man spricht das Kim Chung aus, im Himalaya bestiegen hast. Das ist ein Berg mit immerhin 6780 Metern. Ich bin jetzt kein Alpinist, aber klar, es gibt noch ein paar Berge, die sind höher, aber das stelle ich mir schon jetzt nicht ganz so einfach vor. Das heißt, wie viel Vorbereitung, wie viel Schweiß, Blut, Tränen steckt man da in so eine Vorbereitung? Wie kann man sich das vorstellen als Nicht-Alpinist? Ich glaube, der höchste Berg bei mir war vielleicht mal so 2000 Meter, den ich irgendwo oben war, aber dann bin ich meistens auch mit dem Auto hochgefahren.
Ja, na, ich würde mal sagen, so neben der ganzen Startup, im ganzen Startup-Game in 21 Energy, ja, kann ich mich schon mehr oder weniger auch noch als Profisportler, Profi-Bergsteiger in dieser Richtung bezeichnen. Ich habe tatsächlich schon mehrere Eisbegehungen in Pakistan oder eben auch in dem Kimshung, was du angesprochen hast, in Nepal gemacht. Ist eine technisch sehr, sehr anspruchsvoll, ein technisch sehr, sehr anspruchsvoller Berg. Der wurde in den Jahren davor insgesamt 6-mal probiert von anderen Expeditionen, aber ist noch keine Expedition gelungen, dort raufzukommen. Dementsprechend anspruchsvoll war es. Kann man jetzt mit der Höhe nicht vergleichen, mit den 8000 dann sage ich mal, aber auch nicht mit den technischen Schwierigkeiten. Die waren nämlich an dem Kimshung deutlich, deutlich schwieriger, sage ich mal. Und natürlich auch das Unbekannte, da der Berg noch unbestiegen war, das hat ganz einen anderen Reiz. Und dementsprechend sind dann auch, ja, einige Monate einer Vorbereitungszeit und einige Jahre an Erfahrung mit dabei.
Und wie kriegst du das dann, also ist das dann ein Team an Leuten, mit denen man das dann gemeinsam besteigt? Und wie kann ich mir dann so eine Vorbereitung vorstellen, weil ich mein Startup-Leben, ich kenne es ja selber, Unternehmen aufzubauen, ist jetzt nicht gerade Halbtagsjob, ja, obwohl halbtags, wenn du 12 Stunden sagst, ja, vielleicht dann schon, ne? Aber im klassischen Sinne Halbtagsjob ist es jetzt nicht. So, also, wie bringst du das alles unter einen Hut?
Ja, die letzten, würde man sagen, 5 Jahre waren eher so in der Richtung 60 Stunden arbeiten, 70 mal so in der Richtung, wenn auch mal mehr vielleicht und nebenbei noch, ja, 20 Stunden trainieren. Ich bin jung und ich sage mal so, noch wenig Verpflichtungen, daher kann ich das Ganze so machen. Aber natürlich, das ist sehr, sehr intensiv und das sind zwei sehr, sehr große Themen. Aber ich habe es bis jetzt immer geschafft, das Ganze mit gutem Zeitmanagement, viel Motivation, Disziplin, beides nebeneinander zu managen und beides hinzubekommen, sage ich mal.
Ja, mega cool, mega cool. Weil ich glaube auch, gerade so fürs Unternehmerleben kann man sich da viel für mit rausnehmen, ja, weil ich glaube, der ein oder andere Stein, der dir da im Weg liegt, den musst du auch dann erklimmen und übersteigen. Und so ist es auch so ein bisschen für die Metapher und das Sinnbild, glaube ich, auch im Unternehmerleben. Von daher, ja, spannende, spannende Kombination. Aber lass uns mal so ein Stück weit drüber sprechen. Was war eigentlich der Ursprung? Ja, du hast erzählt, dein Co-Founder, der hatte sozusagen viel Öl, was er durch seine Heizung dementsprechend gejagt hat. Und es war teuer und er hatte sich auch schon mit dem Thema Bitcoin zuvor auseinandergesetzt. Und wie ging es dann tatsächlich los, dass man aus der Abwärmeidee dann sagt, Mensch, ja, bauen wir eine Heizung draus? Ja, das ist ja dann doch nochmal ein Schritt weiter. Also wie kam es dazu und erzähl vielleicht nochmal so ein Stück weit, was ist eigentlich 21 Energy?
Ja, genau. Also das ist 21 Energy, muss man sagen, ist eigentlich aus einem eigenen Problem heraus entstanden. Maximilian hat das wirklich ganz am Anfang mal für sich selbst gedacht und sich einfach gedacht, okay, was könnte ich machen, um mir Heizkosten zu sparen? Gibt es irgendwelche Alternativen? Und da ist dann eben bei den Grafikkarten aufgefallen, ja, die erzeugen ganz schön viel Abwärme. Was jeder kennt, das große Problem, sei es bei Bitcoin-Minern, aber auch bei Grafikkarten, die sind laut. Und die stehen nicht unbedingt elegant aus, die lassen sich nicht unbedingt elegant steuern. Das heißt, da gab es schon einige Hürden. Und so wurden natürlich auch mal für uns, für den Eigennutzen, war uns klar, okay, man muss irgendwas drumherum bauen. Das Ganze war dann eher noch eine 3 Meter große Holzbox als die ersten Prototypen, so kann man das ungefähr bezeichnen. Und ja, von dem war für uns klar, okay, im ersten Winter war es so, er hat sich insgesamt 4000 Euro an Heizöl gespart und hat aber sogar zu der höheren Stromrechnung auch noch einen Überschuss erwirtschaftet, durch das Bitcoin-Mining. Ein positiver Nebeneffekt war auch noch, er hat sich die gesamten CO2-bedingten Emissionen vom Heizöl gespart und mit 100% die Rolle Wasserkraft geheizt. Ja, mag für den einen relevant sein, für den anderen nicht. Aber so war eigentlich für uns einfach klar, okay, wir wollen daraus ein Produkt machen, wir wollen das Ganze wirklich professionell angehen und auch der breiten Masse zugänglich machen. Und ja, dann ist natürlich auch klar, man kann es nicht nur mit einer 3 Meter großen Holzbox als Prototyp machen, sondern es braucht damit serienfertige Produkte. Und so ist eigentlich die erste Produktlinie von 21 Energy dann entstanden. Das sind, würde ich mal sagen, Bitcoin Space Heater. Kann man ähnlich vergleichen wie jetzt eine normale Elektroheizung, ein Elektroradiator, Infrarotheizung, etwas in der Richtung, wo man einerseits Strom in Wärme umwandelt, das heißt ganz normale Heiznutzen. Allerdings der große Vorteil ist, dass wir bei den Bitcoin-Minern, bei der Bitcoin-Heizung eine zweidimensionale Energienutzung haben und somit 100% Strom in Wärme umgewandelt wird und auch in Rechenleistung. Und für diese Rechenleistung wird man in Form von Bitcoin vergütet. Und ja, das war nicht so das erste Produkt von 21 Energy. Das haben wir dann in den letzten Jahren laufend weiterentwickelt. Wir sind mittlerweile so bei der 6., 7. Produktgeneration und haben da, dies hat uns auch sehr, sehr viele Türen geöffnet, im Laufe der Zeit zu den unterschiedlichsten Branchen, größeren Konzernen und so weiter und so fort, wo wir sicherlich auch noch darüber sprechen werden nachher. Und gleichzeitig haben wir aber auch von Anfang an noch ganz andere Visionen auch im Kopf gehabt, sei es in Richtung Stromnetzstabilisierungen mit Container, Zentralheizungen. Für uns war aber damals einfach klar, wir wollen mit den low-hanging fruits anfangen, mit den einfachen Produkten und auch, wenn man die Leute einfach erreichen kann. Jemand tauscht sich schneller mal einen Radiator aus, als wie die gesamte Zentralheizung. Bitcoin war ganz ein neues Thema und deshalb war das einfach für uns ganz klar der Anfang.
Okay. Und jetzt ist natürlich das ganze Hardware-Thema, also viele in meinem Umfeld gründen dann Software-Startups, ja, oder Beratung, KI-Themen, alles, was gerade so da kreucht und fleucht und irgendwie eine Opportunity darstellt. Und du hast natürlich einen ganz, ganz anderen Aufwand, ja, du musst Material einkaufen, du musst es veredeln. Also das stelle ich mir sehr, sehr schwer und kapitalintensiv vor, so ein Unternehmen aufzubauen. Wie waren da so eure ersten Schritte? Ihr habt einen Prototyp gebaut, dann habt ihr das in eine Serienfertigung gegeben. Wann habt ihr dort Investments dazu bekommen? Ich habe gehört, dass ihr auch in der Höhle der Löwen, in der österreichischen Variante, es ist 2 Millionen heißt es, glaube ich. Ja, genau. Da wart ihr auch zu Gast und Kandidaten und habt da auch, soweit ich weiß, ein Investment bekommen. Erzähl mal so, wie waren so die ersten Monate, Jahre bis heute vielleicht so ein Stück weit? Wie war so die unternehmerische Reise?
Ja, genau. Angefangen hat das Ganze eigentlich im Wohnzimmer. Der nächste Schritt war dann die Garage. Irgendwann war es dann ein gemietetes Lager von einem Freund, kann man sagen. Und da hat das Ganze dann eigentlich angefangen, dass wir ja mal so die ersten Stückzahlen auch entwickelt haben für die Kunden. Natürlich, dann macht man irgendwann mal die erste Kleinserie mit 50 Stück. Im nächsten Jahr waren es dann 500 Stück. Und dann ging es Richtung ein paar tausend Stück. So hat sich das mal von den Stückzahlen entwickelt. Das Gleiche ist auch mit der Lagerfläche. Da fängt man mal kleiner an. Da gibt es insbesondere, ja, Hardware ist extrem kapitalintensiv. Hardware ist extrem lagerintensiv, sage ich mal. Man braucht sehr, sehr viel Platz. Wir hatten zwischenzeitlich etwa 20.000 Bitcoin-Miner auf Lager und waren somit sicherlich mal das größte Bitcoin-Miner-Lager im Dachraum, wenn auch nicht sogar in Zentraleuropa. Haben über 1.000 Quadratmeter Lagerfläche, insgesamt 3 Büros. Und ja, das ist sehr, sehr aufwendig, aber war für uns einfach auch so etwas die Weiterentwicklung. Der Maximilian hatte vorher auch schon eine Marketingagentur, also würde man sagen, eher ein Softwareunternehmen. Und das war einfach so dann der Next Step eigentlich der unternehmerischen Reise. Und für uns war klar, okay, so 21 Energy ist jetzt der Big Shot. Wir wollen daraus etwas Großes schaffen. Das Potenzial ist so groß, wie du schon davor angesprochen hast. Das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Hohe Ölpreise oder hohe Rohstoffpreise im Generellen, aber auch Probleme in der Energiewirtschaft, Herausforderungen in der Energiewirtschaft. Und somit sind einfach viele Sachen zusammengekommen. Und ja, zum Kapitalbedarf. Am Anfang hatten wir das Ganze eigenfinanziert und dann mit der Zeit, ja, wurde uns natürlich auch klar, dass es für ein schnelleres Wachstum mit Investoren, sage ich mal so, einfacher ist und deutlich schneller ist. Und wir hatten dann da das große Glück, dass eigentlich ein Investor auf uns zugekommen ist, jemand aus dem Bitcoin-Space, der also auch gleichzeitig so den Bitcoin-Ethos zu 100% versteht und einfach auch langfristiges Investieren, aber auch die Hintergründe, wie Bitcoin funktioniert und so weiter, versteht und uns auch alle Freiheiten gegeben hat und immer gelassen hat. Und genau, das war dann 2024, wo wir die erste Finanzierungsrunde über 1,12 Millionen abgeschlossen hatten. Und ein Jahr später oder ein halbes Jahr später waren wir eben auch noch bei 2 Millionen. Das ist so der deutsche Vergleich von Höhle der Löwen, wo wir in der Show auch den größten Cleantech-Deal mit 1,25 Millionen Investment abgeschlossen hatten, wo wir uns aber offiziell immer noch im Due Diligence mit dem Investor im Hintergrund befinden.
Ja, wie das dann immer bei diesen Shows ist, ich verfolge in Deutschland auch oder damals schon in den USA Shark Tank und habe das sehr oft auf YouTube geschaut und dann Höhle der Löwen. Und das ist ja doch auch was man dann immer wieder so von von außen mitbekommt. Da wird nicht jeder Deal, der da per Handschlag in der Höhle, ja, oder in den Räumlichkeiten dann geschlossen wird, der wird dann auch direkt so auch durchgezogen. Aber ihr seid da noch in Gesprächen und dementsprechend steht das noch aus und kann sozusagen dazu kommen, dass das Investment noch fließt, richtig? Ja.
Ja, es ist tatsächlich so, dass wir jetzt für dieses Jahr gerade dabei sind, eine Series A zu strukturieren und daher kann das Ganze sogar wieder noch aktueller werden, sage ich mal.
Ah, okay. Ja, Glückwunsch. Sehr gut. Und das hatte ich tatsächlich in einem anderen Interview von deinem Co-Founder Maximilian schon gehört, dass ihr da jetzt gerade dabei seid. Das heißt, falls jemand zuhört, auf was für eine Art von Investoren und Ticketgrößen schaut ihr da gerade aktuell?
Also Investoren, sind wir so, grundsätzlich sind wir offen für Gespräche auf jeden Fall. Natürlich ist es für uns besonders interessant, wenn das Investoren mit Hintergrund, mit Background im Energy-Bereich sind oder im Hardware-Bereich. Das heißt, dass es ja neben dem Kapital, dass man da auch noch über ja den Vorteil von Smart Money hat, was am Ende auch wieder einen Vorteil für beide Seiten hat, dass das Unternehmen eventuell Energy schneller wachsen kann und die Investoren auch ihr Know-how mit reinstecken können, sage ich mal. Und von der Ticket Size, das ist im niedrigen einstelligen Millionenbereich, sage ich mal.
Ja, spannend. Also falls es für jemanden interessant sein sollte, ich denke für einen Großteil ist es nicht der Fall, aber es gibt doch den einen oder anderen, der zuhört, der vielleicht auch aus dem Investmentumfeld kommt, dann schreibt uns da gerne, machen wir gerne einen Kontakt oder schreibt Lukas direkt. Wir verpacken euch das alles mit den Kontaktdaten und LinkedIn und dergleichen, alles was man braucht, in die Shownotes. Aber lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Also ihr seid mit dem Kerngedanken von einer Heizung gestartet. Jetzt habe ich mich mal ein bisschen umgeschaut, eure aktuelle, aktuelle Linie, Produktlinie ist der Ofen 2 und Ofen 2 Pro. Wie kann man das, wenn man das jetzt noch nie gesehen hat und jetzt hier nur einen Podcast hört, wie kann man sich das vorstellen? Wie schaut das aus? Wir packen euch das natürlich gerne auch in die Shownotes nochmal rein, dass ihr euch das anschauen könnt und dazu mehr nachlesen könnt. Aber wie kann man sich das vorstellen, wenn man es jetzt nicht direkt vor sich hat? Wie würdest du das erklären, Lukas?
Ja, der ein oder andere hat jetzt vielleicht noch die 3 Meter große Holzbox im Kopf, von der ich vorhin gesprochen habe. Ja. Zum Glück sind die Heizungen mittlerweile etwas kleiner, smarter, leiser geworden. Wir sprechen da mittlerweile von recht flachen Wandheizungsmodulen, beziehungsweise können sie optional auch an einen Stand gestellt werden. Die sind ungefähr 1 Meter breit und 30 Zentimeter hoch, können eben, wie schon gesagt, an die Wand montiert werden. Gibt es in der Farbe weiß oder schwarz. Das heißt, wir haben es versucht, in die Form einer klassischen herkömmlichen Heizung zu bringen. Wir haben da ganz gerne vom Wife Approval Factor gesprochen. Das ist sehr, sehr oft der Hintergrund oder der Weg oder das Problem, was noch im Weg steht, sage ich mal, beim Kauf. Und ja, aber wir sind da schon sehr, sehr nahe. Das heißt, es schaut jetzt aus wie ein weißes Wandheizungsmodul, recht clean. Eine schöne Oberfläche, recht aufgeräumt, sage ich mal, wirkt es im Raum, kann man dann über eine App steuern und somit ja sieht das Ganze aus. Wie gesagt, für diejenigen, die es interessiert, wir packen da sicher noch ein paar Infos in die Shownotes, wie das ganze Produkt dann vor Augen wie in Wirklichkeit aussieht.
Wife Approval Factor hast du eben gerade schon mal angesprochen. Ich hatte das in einer anderen Folge auch schon gehört und fand das recht witzig, weil die vorherigen Modelle, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie unstylisch aussahen, ja, aber wenn es dann nicht in das Raumgefüge, in die Wohnung oder ins Haus passt und zum Rest der Stillinie, nenne ich es jetzt mal, dann ist es natürlich so, dass die Frau sagt, was wollen wir mit dem kleinen Klotz da? Ist zwar nett, dass er uns vielleicht Bitcoin meint und ein bisschen Strom, also beziehungsweise Heizkosten spart, aber was wollen wir mit diesem Klotz da bei uns im Wohnzimmer möglicherweise, ja? Und das war so dieser Ansatz, wo ihr gesagt habt, okay, style-technisch, design-technisch, habt ihr da jetzt nochmal einen kompletten, wie sagt man, Redesign hingelegt, ja? Also das sieht jetzt wirklich so Apple-Style, hätte ich jetzt mal gesagt, sehr clean, sehr aufgeräumt, sehr stilistisch, einfach nur in weiß und schwarz, also schaut tatsächlich ganz, ganz gut aus. Und wenn ich jetzt so ein Gerät habe, natürlich wärmt es. Welche Raumgröße, wie nutzt man das, wo stellt man sich das hin, dass es, also zum Beispiel hier mein Haus, ich habe so 160 Quadratmeter, 2 Etagen und einen Keller. Wie würde ich, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich möchte das jetzt gerne einfach mal für mich durchkonzipieren, wie würde ich da rangehen, wo stelle ich mir das hin und wie würde das ablaufen?
Ja, genau, es kommt immer etwas auf die Situation drauf an. Besonders gut, oder oftmals ist der Fall eben, wenn wir nochmal auf die Öl- und Gasheizungen zurückgehen. Es gibt bestehende Haushalte, die haben Öl- und Gasheizungen, die funktionieren auch, sind teilweise etwas teuer, wenn wir von den Ölheizungen sprechen, aber auch das Thema CO2 wird immer schwieriger. Und dann ist es einfach, oder kann es sehr, sehr spannend sein, wenn wir einfach sagen, wir subventionieren die bestehende Heizung. Das heißt, wir decken mit den Bitcoin-Heizungen zum Beispiel 80% der Heizlast ab, für 160 Quadratmeter. Wir schreiben auf unserer Webseite, dass sich eine Heizung so bis 50, 55 Quadratmeter, dass das Ganze ausreicht. Kommt natürlich immer darauf an, wie gut ist das Haus isoliert. Die Geräte haben 1 kW Leistung. Wenn das jetzt ein Passivhaus ist, dann wird man mit 150 Quadratmeter auch mit einem Gerät alles heizen können. Wenn das jetzt ein Altbau aus den 60ern ist, dann ist es das absolute Gegenteil und wir brauchen extrem viel Heizleistung. Das heißt, das sind einfach so die durchschnittlichen Werte. Das heißt, wenn wir jetzt so ein 160 Quadratmeter Haus nehmen und man sich dann dort 3 bis 4 Geräte reinstellt, in jede Etage zum Beispiel 2 Geräte, und dann noch die Heizung, also die bestehende Heizung zum Beispiel zusätzlich verwendet, um im Winter den Jänner, den Peak abzudecken, wenn es im Freien minus 10 Grad hat. Oder auch zum Beispiel noch ein Badezimmer zu heizen, das nur 5 Quadratmeter hat, wo es jetzt nicht eine einzelne Heizung lohnt, oder? Besonders gut eignet sich das Ganze natürlich sehr, oder ja, eignet sich besonders gut für große offene Wohnungen, offene Wohnräume, wo sich auch die Wärme recht gut verteilen kann. Wobei man auch da sagen muss, grundsätzlich, wenn die Türen für ihn offen sind, dann verteilt sich die Wärme ohnehin deutlich besser, als wie wenn das jetzt ein sehr geschlossener Wohnraum wäre.
Und wie viele Miner sind dann in so einer Heizung drinne? Und wie kann ich mir das jetzt für diejenigen, die sich vielleicht mit dem Thema Mining noch nicht ganz so stark auseinandergesetzt haben, was bekomme ich dann dafür? Wie muss ich das verwalten? Wie komme ich an meine gemeinten Bitcoins ran? Du hast eben gerade schon gesagt, ihr habt eine App. Wie funktioniert das miteinander? Wie komplex ist das als Non-Techie in dem Fall?
Ja. So mit den neuen Produktgenerationen, wo ich schon gesagt habe, jetzt Zweifel Proof of Factor, war es auch unser Anliegen, das wirklich so zu schaffen, dass das Ganze technisch sehr einfach ist. Das heißt, dass es auch jemand einrichten kann, der mit Bitcoin jetzt nichts am Hut hat, sage ich mal. Und das haben wir mittlerweile auch, ja, besser und besser geschafft, sage ich mal, oder mittlerweile sehr gut geschafft. Es ist eine App, das ganze System ist Plug and Play, ist innerhalb von ein paar Minuten eingerichtet, und läuft dann so ab. Man verbindet es mit dem Wi-Fi zu Hause, man steckt es an den Strom, das ist noch ein Schritt vorher. Und dann erstellt man sich in der Regel einen sogenannten Mining Pool, Account. Ein Mining Pool ist so etwas wie eine Lottogemeinschaft, am besten kann man es damit vergleichen. Da spielen ganz viele Leute zusammen Lotto, tun sich zusammen und am Ende gibt es einen durchschnittlichen Reward. Wenn man das nicht machen würde, dann wäre das ganze Solo-Mining, hat der ein oder andere vielleicht auch schon mal gehört, dann wäre es allerdings extrem unwahrscheinlich, dass man jemals einen gültigen Block findet, gleich wie beim Lotto spielen. Man würde im schlimmsten Fall zwar nur heizen, auch dieses Argument hören wir immer öfter, dass jemand einfach sagt, okay, ich heize ganz normal und spiele alle 10 Minuten wegen der Blockzeit von Bitcoin oder wegen der durchschnittlichen Blockzeit, spiele ich nebenbei Lotto. Aber jetzt nochmal zurück zum Pool Mining. Sinnvoller würde ich mal sagen, ist das Pool Mining. Damit kann man dann mit durchschnittlichen Rewards kalkulieren. Man bekommt dann stündlich oder alle paar Stunden die Rewards in Bitcoin ausbezahlt, beziehungsweise auf seinen Mining Pool Account gutgeschrieben. Und von dort wiederum kann man sich die Bitcoin dann auf die Hardware-Wallet, Software-Wallet, aber natürlich auch auf eine Exchange ausbezahlen und dort gegebenenfalls auch direkt in Euro konvertieren. Da stellt man sich natürlich die Frage, lohnt sich das Ganze jetzt für mich? Man kann es am besten so vergleichen, pro Kilowattstunde, was man da an Cashback bekommt, da reden wir irgendwo von 5 bis 15 Cent, sage ich mal so, je nach Modell, je nach Marktphase. Wie rentabel ist gerade Mining etc., was man zurückbekommt. Das heißt, im Winter sind es dann ja ein paar hundert Euro, was man sich einspart. Oder was man in als Cashback in Bitcoin bekommt, muss man sagen.
Ja, also gerade so dieses Lotterie-Mining, Solo-Mining ist natürlich was, wo man immer wieder in den Schlagzeilen liest. Solo-Miner knackt Block-Reward und bekommt x tausende Euros. Ja, das ist natürlich immer so der Case, der aber so ja, der kommt dem Lottospielen am nächsten. Ja, das, was du jetzt eben gerade gesagt hattest, wenn man seine Rechenleistung mit ganz vielen anderen in einen Pool reingibt und dann einen Block Reward bekommt, wird es dann dementsprechend geteilt und der Case ist realistischer, planbarer, also in Anführungszeichen planbarer und dementsprechend macht der mehr Sinn, wenn man wirklich darauf aus ist, quasi regelmäßig da eine Rückvergütung zu bekommen. Und das ist ja gerade auch das, wo ihr sagt, okay, das macht am meisten Sinn für die meisten Menschen, aber die Leute, die ein bisschen mehr Risiko lieben, ja, und vielleicht sagen, okay, komm, was soll's? Ich möchte zu den 21, ich glaube, letztes Jahr gab es 21 Solo-Miner, die 21 Mal einen Block Reward bekommen haben, so um den Dreh.
Wirklich, ja.
Genau. Und witzig, dass es 21 waren auch, ja. Passt dann wieder ganz gut. Da ist es natürlich sehr unrealistisch, dass man es bekommt. Aber hey, wenn man es knackt, dann klingelt die Kasse dann etwas besser. Ja, genau. Okay, das heißt, ich habe jetzt erstmal nicht so viel, brauche nicht so viel Tech-Erfahrung, um mir das Ganze aufzusetzen. Aber was würdest du sagen, lass uns mal so ein bisschen so über die Stromthematik in Europa, in Deutschland, in der Dachregion sprechen. Für wen lohnt sich das? Für welche Zielgruppen geht ihr jetzt gerade ganz spezifisch an? Weil ihr sagt, hey, das ist ein totaler No-Brainer für euch, jetzt gerade für Leute, die Ölheizung haben, wo das Öl immer teurer wird. Und ich meine, es ist ja auch so mit den CO2-Abgaben, die ja auch immer teurer werden, ja, werden die Energiepreise Öl, Gas in den nächsten Jahren, ja, wenn man den Take kauft, den ich jetzt hier aufstelle, wird es ja immer teurer. So, und die Frage ist ja, wie sichere ich mich gegen weiter steigende Gas- und Ölpreise ab? Ja, das kann ich machen, indem ich mir eine PV-Anlage und eine Wärmepumpe aufs Dach stelle und dann in so ein Konzept dann sowas wie euch mit integriere? Oder was sind so die Konzepte und Themen, wo ihr sagt, okay, das macht total Sinn, da anzusetzen? Diese Kunden sollten sich mal mit diesem Thema auseinandersetzen. Und wie integriert man das in vielleicht so ein Gesamtkonzept? Was seht ihr da draußen aktuell so?
Ja, genau. Also ein Punkt vorab, Mining in Zentraleuropa direkt am Netzstrom, das lohnt sich in den allerseltensten Fällen, würde ich mal sagen, wenn schon ganz im Norden. Aber genau deshalb sind wir auch auf den Punkt oder zu dem Produkt Bitcoin-Heizungen gegangen. Wärme ist ganz etwas anderes. Etwa 50% der weltweiten Primärenergie ist tatsächlich sehr, sehr viel, wird für Heizzwecke bzw. für die Produktion von Wärme verwendet. Jeder Haushalt braucht Wärme, jedes Unternehmen braucht Wärme, sei es auch, um eine Lagerhalle zu heizen, aber auch für Prozesswärme zum Beispiel. Mhm. Und daher ist einfach der Punkt, überall, wo Abwärme benötigt wird, ganz etwas anderes, weil man steht sozusagen nicht in Konkurrenz mit dem Strompreis nur, sondern eher so mit der bestehenden Heizinfrastruktur. Mhm. Und da gibt es dann auch wiederum verschiedene Zielgruppen. Einerseits natürlich Haushalte, die jetzt mit Öl oder Gas heizen. Bei Öl ist es der ökonomische, finanzielle Aspekt sicherlich sehr, sehr oft. Gas hingegen ist deutlich günstiger, zumindest aktuell noch, wenn auch das in den letzten Wochen sicherlich auch etwas angestiegen ist. Für Unternehmen kommt dann zusätzlich der ganze CO2-Aspekt aktuell dazu. Für Privatpersonen wird das Ganze, würde ich jetzt persönlich sagen, noch ein paar Jahre brauchen, bis man dafür bestraft wird, beziehungsweise bis man dafür wirklich umsteigen muss. Mhm. Und das heißt so, die erste Zielgruppe wären die Leute, die weil das aus einem ökonomischen Anreiz machen. Das heißt, die haben eine Ölheizung zu Hause. Wir sprechen davon in Europa oder in Zentraleuropa etwa von 30 Millionen Haushalten, die immer noch mit Öl heizen. Eine enorm große Zielgruppe. Aber natürlich auch alle Haushalte, die mit Strom heizen. Auch Stromdirektheizungen, Elektroradiatoren etc. Insbesondere, wenn man nach Frankreich schaut, nach Spanien, Italien, England, da gibt es unendlich viele Haushalte, also sicherlich mehrere 100 Millionen in Zentraleuropa, die was wirklich direkt mit Strom heizen, mit Elektroradiatoren, Infrarotpanelen etc. Ja. Das heißt, für ihn bleibt der Stromkosten bleiben genau gleich. Strom wird 1:1 in Wärme umgewandelt, nur eben entsteht mit dem Zusatznutzen, mit der zweidimensionalen Nutzung, bekommt man noch einen Cashback in Bitcoin. Und das würde ich mal so als die erste Zielgruppe abstempeln, die das so aus einem ökonomischen Anreiz machen. Mhm. Die zweite Zielgruppe, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe, sind dann für insbesondere aktuell noch Unternehmen, die eher aufgrund der ökologischen beziehungsweise der CO2-Thematik sich Gedanken machen müssen. Das sind zum Beispiel Gewächshäuser in der Schweiz. Mhm. Die dürfen ab 2027 dürfen die mehr oder weniger nur mal CO2-neutrales Gemüse liefern an die Supermärkte und haben daher ziemlich großen Druck. Privatpersonen noch nicht, aber zum Beispiel Unternehmen. Und auch daher steigt dieser Druck immer mehr.
Ja. Es ist ja, ich kenne ja den Sascha Krumbach von Green Mining DAO auch ganz gut, genau, und die nutzen ja die Bitcoin, also die Abwärme ihrer Mining-Anlagen dann dafür, dass sie Mangos trocknen, ja, und spannender Aspekt, habe ich auch noch nie was von gehört, wieder was dazugelernt, dass in der Schweiz dann du sozusagen als Lieferant von Gemüse und Obst CO2-neutral sein musst, um überhaupt noch liefern zu dürfen. Das ist natürlich, wenn du das dann nicht bist, wie du gerade schon sagst, ist jetzt gerade aktuell hoher Druck und die müssen dann nachrüsten, umrüsten wahrscheinlich sehr, sehr, sehr stark. Und da ist es natürlich sehr, sehr spannend für die, auf solche Konzepte umzusteigen. Wahrscheinlich haben die vielleicht sogar noch Solar irgendwo auf dem Dach, ja, und haben den Strom eventuell günstig. Und dann ist es natürlich eine super Kombinationslösung aus diesen beiden Möglichkeiten. Aber was ich auch gar nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass so viele Menschen in Europa, wir hatten es ja auch im Vorgespräch schon mal angesprochen, oder du vor allem, Frankreich, Spanien, diese Länder auch viel mit Elektro geheizt wird. Auch UK, glaube ich, ist da gar nicht so wenig von betroffen. Das habe ich null auf dem Schirm. Ja, also früher, wir haben mit Öl geheizt und jetzt hier habe ich eine Zentralgasheizung in meiner Wohnung. Zuvor hatte ich das auch, ja, und Strom, aufgrund auch der Strompreise teilweise in Deutschland, also man ist so bei 30 Cent, glaube ich, gerade im Schnitt, je nach Tarif. Ich bin ein kleines bisschen drunter, hatte zuvor aber immens mehr, ja, zahlen müssen die letzten Jahre, weil ich einfach einen schlechten Zeitpunkt abgetimt habe anscheinend. Und das ist natürlich nicht günstig. So, deswegen ist es wahrscheinlich in Deutschland auch nicht so weit verbreitet. In anderen Ländern, wo es eventuell einen günstigeren Strom gibt, macht es wieder mehr Sinn, mit Strom zu heizen. Ja. Also das ist tatsächlich ein spannender Aspekt. Und Unternehmen, die müssen natürlich auf ihren CO2-Footprint achten und müssen das ja auch ausgleichen. Ich bin nicht ganz so tief drin, aber es gibt ja eine Regulierung, wo du sozusagen deine CO2-Last irgendwo ausgleichen musst oder runterfahren musst. Deswegen gibt's ja auch diesen ganzen Zertifikatshandel, ne, um das dementsprechend auszugleichen. Deswegen ist ja Tesla so wunderbar in den Zahlen, wie sie Umsätze machen, haben sie ja jahrelang quasi nur über CO2-Zertifikate eigentlich groß Geld verdient, ja. Und das ist ja anscheinend das große Thema. Da bin ich aber, wie man gerade merkt, ganz offensichtlich nicht drinne, aber verstehe ich total, dass da die Reise hingeht.
Vielleicht eine Anmerkung noch.
Ja.
Als dritte Zielgruppe, was nämlich auch noch spannend ist, was wir gar nicht so erwartet hätten, aber was auch immer mehr wird, sind eigentlich so die eingefleischten Bitcoiner, die Bitcoin-Community, was doch auch immer mehr Leute sind und die Community größer und größer wird, denen es einfach oft mal darum geht, eine Bitcoin-Heizung zu Hause haben, weil es ein cooles Gadget ist.
Ja.
Das hat man einerseits mit den Solo-Minern, wo es auch den BitEx und NerdEx etc. zum Beispiel gibt, aber auch mit Bitcoin-Heizungen. Ja. Das ist, was wir immer öfter hören, zum Beispiel ein super Gesprächsöffner für Leute, die haben ihre Bitcoin-Heizung zu Hause, dann kommen die Verwandten und fragen, was ist denn das? Ja, eine Bitcoin-Heizung.
Ja,
was eine Bitcoin-Heizung? Du bist jetzt derjenige, der schon seit 5 Jahren da von diesem Magic Internet Money Bitcoin redet, aber was ist eine Bitcoin-Heizung? Und plötzlich interessieren sich die Leute dafür. Und das wäre so abschließend eben die dritte Zielgruppe, was ich auch ziemlich spannend finde, was immer mehr Leute werden, denn sie wollen es einfach zu Hause haben, weil es ein cooles Gadget ist als Gesprächsöffner für Freunde, für Verwandte etc.
Ja, total. Da habe ich tatsächlich auch, als ich mich vorher damit auseinandergesetzt habe, vor unserer Aufnahme, als auch vor unserem Gespräch, habe ich auch so gesagt, hey, eigentlich eine coole Sache, genau in diese Richtung zu sagen, so, hey, was ist das für ein Teil? Ja, ihr heizt damit, ja, okay, wie das? Ja, um halt irgendwo einen praktischen Bezug dafür zu haben, weil für viele ist ja auch gerade Bitcoin, Krypto wenig greifbar und auf einmal hast du so ein Gerät und kannst ihnen sagen, okay, ja, und damit wird Bitcoin gemeint und das Netzwerk sozusagen unterstützt, so, okay, und dann ist es auf einmal greifbar. Auch für einen Vortrag, ja, wenn ich irgendwo bin und Leuten das erkläre, ist das natürlich mega, wenn man einfach sagt, so, ja, ich heize mit Bitcoin, so, ja, dann machst du erstmal viele Fragezeichen in die Köpfe der Leute, die das noch nicht verstehen und finde ich tatsächlich cool, müssen wir hinterher mal drüber sprechen, bin ich auf jeden Fall dran interessiert.
Sehr gut.
Ja. Ein anderes Thema, was aber auch tatsächlich bei mir gar nicht so top of mind war, ist das ganze Topic, wir haben ja sehr viel Windkraft im Norden, vor allem hier in Deutschland, wir haben viel Solar und es gibt doch tatsächlich immer wieder auch die Momente, wo Windkraftanlagen einfach abgeschaltet werden, weil zu viel Strom ins Netz eingeführt wird und dann ist es halt so, dass der Strompreis dann negativ wird, beziehungsweise also du als derjenige, der was einspeist, zumindest habe ich so verstanden, dann quasi eigentlich was zahlen muss dafür, dass ich es einspeise und dann sagen die, okay, nee, machen wir nicht, wir schalten hier jetzt einfach mal das Windrad ab und erst dann, wenn wieder Strom im Netz gebraucht wird, schalten wir es wieder an. So, de facto könnten sie es aber eigentlich die ganze Zeit weiterlaufen lassen und es macht für die gar keinen Sinn. Also da ist das ist auch, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Thema, wo ihr dran arbeitet und sagt, hey, gerade solche Energieversorger und Stromnetzanbieter, den wollt ihr damit auch mit, ihr habt so eine Art Stabilisierungscontainer, nennt ihr das, glaube ich, wollt ihr den gerade in solchen Situationen unterstützen, dass sie dann nicht den Strom einleiten, sondern den Strom selbst nutzen, um Mining damit zu betreiben. Ist das korrekt so?
Ja, genau. Ich würde sagen, ganz grob geht's in diese Richtung. Mhm. Ich würde das Ganze mal so betiteln, um bestehende Ineffizienzen oder Ineffizienzen in den bestehenden Energiesystemen in Europa ja auszunutzen mit Bitcoin Mining beziehungsweise Bitcoin Mining zu integrieren und diese Ineffizienzen zu verbessern am Ende einfach. Mhm. Das grundsätzlich war es eine Grundsatzentscheidung, wenn man sagt, man will Erneuerbare ausbauen. Wir wollen jetzt in den nächsten 5 Jahren oder man will in den nächsten 5 Jahren erneuerbare Energien nochmal massiv ausbauen. Allerdings das Problem ist, der Wind weht, wann er weht, die Sonne scheint, wann sie scheint. Mhm. Und ja, das Ganze wird immer schwieriger. Unsere Energiesysteme in Zentraleuropa, insbesondere in Deutschland, wenn ich das als Beispiel nehmen darf, sind jetzt nicht dafür ausgelegt. Frankreich mit Atomstrom steht natürlich noch deutlich besser da. Man mag jetzt davon halten, was man möchte. Ich möchte das auch völlig neutral darstellen. Aber das ist einfach ein Fakt. Sie tun sich da leichter als wir jetzt Deutschland zum Beispiel mit viel Solar und Wind.
Und wir kaufen Energie aus Frankreich ja auch zu. Also ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen, wir sind das saubere Deutschland. Wir haben jetzt keine Atomkraftwerke mehr. Aber de facto kaufen wir Strom auch zu. Und der kommt halt aus Atomkraftwerken, die dann aber einfach nicht mehr bei uns stehen. So, also das ist ja auch die gelebte Realität.
Ich glaube, Deutschland entgeht da sehr, sehr viel. Das muss man schon ganz klar sagen, oder? Weil Atomstrom wird aus Frankreich zugekauft. Dann Strom wird nach Frankreich verkauft. Das Gleiche machen wir Tiroler auch mit Deutschland. Wir haben die Wasserkraft, die Pumpspeicherkraftwerke, können zu den Spitzen den Strom zu Negativpreisen aus Deutschland einkaufen oder die Tiroler Energiebetreiber, die österreichischen Energiekonzerne, zu Spitzenzeiten einkaufen, können das Wasser, den Speichersee hochpumpen und wenn der Strom wieder gebraucht wird, fließt das Wasser nach unten, produziert Strom und der Strom geht nach Deutschland zurück. Da reden wir halt von einem Preisverlust von einigen 10 Cent, sage ich mal so, weil natürlich zu Negativpreisen, die Konzerne oder die Energiekonzerne in Tirol freuen sich und die Deutschen, denen entgeht halt sehr, sehr viel, oder? Genau, und diese Ineffizienzen einfach auszunutzen, Bitcoin kann, anstatt dass der Strom abgeregelt wird, diesen monetarisieren mit Containern. Da geht es einerseits darum, eben überschüssigen Strom zu monetarisieren, aber auch das ganze Thema Regelenergie und wirklich kurzzeitige Spitzen zu glätten. Gibt es verschiedene Konzepte auf der positiven als auch auf der negativen Seite, auf der primären, sekundären und tertiären Stufe. Das heißt, wie schnell die ganzen Systeme hochfahren müssen oder positive Regelenergie würde bedeuten, dass wir eine Dauerlast haben von 24 Stunden und diese dann runterfahren würde. Das ist ein super Beispiel, was, wenn wir jetzt mal über den Kontinent blicken nach Amerika, was dort schon passiert. Dort ist es wirklich so, dass der Grid in Texas mit den Bitcoin-Minern zusammenarbeitet und meistens ist im Winter mal eine Kältewelle, im Sommer eine Hitzewelle. Mhm. Wenn der plötzlich Strom braucht, dann schalten die Miner, die Verträge direkt mit dem Grid haben, ihre Geräte aus und der Strom kann für die Kühlung beziehungsweise für die Wärmeerzeugung hergenommen werden. Und da gibt es extrem viele Use Cases. Der Energiemarkt in Europa ist allerdings ganz ein anderer, aber da tun sich sehr, sehr viele spannende Projekte gerade auf. Und da sind wir auch in der Pilotphase, würde ich mal sagen, in der Prototypenphase mit diesen Containern gerade, mit diesen Lösungen, Systemen in generell.
Ja, spannend. Also es sind so Sachen, die man nicht jeden Tag einfach auf dem Tisch hat und sich auch nicht jeden Tag damit auseinandersetzt. Und deswegen finde ich auch so, wie funktioniert eigentlich so die Stromindustrie und wann macht es eventuell auch Sinn? Es gibt ja jetzt auch ganz viele Stromtarife, die auch dynamisch sind. Also das heißt, wenn du mittags eventuell alle deine, also was ich gelernt habe in der Vorbereitung, frühs und abends, wenn alle Leute, frühs wollen alle auf Toilette, wollen, na gut, die Toilette braucht jetzt keinen Strom, ja, aber wollen ihren Frühstückskaffee haben, ja, und bereiten sich vor, gehen duschen und machen all die Dinge, die irgendwo Strom konsumieren und gehen dann aus dem Haus, ja, und mittags ist meistens tatsächlich so, dass zu viel Strom im Netz verfügbar ist und gar nicht so viel abgenommen wird. Also eigentlich ist mittags eine gute Zeit oder dann vielleicht nachts tatsächlich, wo man sehr günstig Strom bekommt und abends so ab 17, 18, 19 Uhr ist dann wieder Peak Time nach oben Richtung 20 Uhr. Und es gibt Tarife, in denen man einfach sagen kann, okay, wenn ich das für mich steuern möchte zu Hause, kann ich auch sehr, sehr günstig dann Strom nutzen, wenn er sehr, sehr günstig ist. Und das kann man tatsächlich auch mit so Smart-Mietern tatsächlich steuern. Wie viele Kunden machen sowas schon? Siehst du, dass das mehr und mehr kommt? Oder ist das doch eher so eine Sache, wo sich der Otto-Normalverbraucher eigentlich eher gar nicht mit auseinandersetzen möchte?
Ich würde sagen, das hat in den letzten Jahren extrem stark zugenommen tatsächlich. Das betrifft natürlich unsere Heizungen, aber das betrifft auch viele weitere Haushaltsgeräte. Waschmaschinen lassen sich smart steuern, ein Geschirrspüler lässt sich smart steuern, ein E-Auto ist natürlich ein extrem großer Verbraucher, ja, lässt sich smart steuern etc. Grundsätzlich von dem, was du sprichst, das ist die sogenannte Duck Curve. Warum Duck Curve? Wir haben sozusagen in der Nacht einen, ja, recht wenig Verbrauch, aber auch wenig Produktion mit der Sonne. Dann haben wir in der Früh eine Spitze und dann geht es untertags wieder nach unten, haben am Abend noch eine Spitze. Dann geht's wieder nach unten. Das bildet am Ende dann so, am Ende so eine Ente sozusagen. Mhm. Und ja, untertags ist es besonders günstig, einfach durch den ganzen PV-Strom, muss man sagen. Mhm. Und das macht's am Ende natürlich extrem spannend, dass man sagen kann, okay, ich schalte die Bitcoin-Heizung zum Beispiel dann ein, wann der überschüssige Strom vorhanden ist. Wenn auch das natürlich, muss man schon ganz klar sagen, der meiste überschüssige Strom ist im Sommer da und nicht im Winter. Auch mit den Spotmarkt-Stromtarifen ist es so, was mittlerweile auch für Privatpersonen sehr gut funktioniert und eine sehr, sehr faire Möglichkeit ist, muss man sagen, weil Unternehmen oder ja größere Energiebetreiber hatten diese Möglichkeit ja schon seit längerem, dass sie sozusagen auch am Spotmarkt teilnehmen konnten. Und Privatpersonen haben jetzt seit ein paar Jahren, würde ich mittlerweile sagen, diese Möglichkeit auch mehr und mehr eben durch Smart Meter und diverse smarte Steuerungen, was es sehr, sehr attraktiv macht für die Heizung, was eben ein großer Verbraucher ist, aber auch für die restliche Smart Home Landschaft, würde ich mal sagen, zu Hause. Da gibt es immer mehr und mehr Integrationen und Spotmarkt-Stromtarife. Das kann dann durchaus sehr, sehr interessant werden. Aber natürlich auch, wenn man jetzt eine PV-Anlage hat, untertags Strom produziert, da kann man dann auch mehr auf den Punkt gehen, Bitcoin-Miner. Oftmals ist es dann auch nicht zwingend die Bitcoin-Heizung, sondern jemand, der eine große PV-Anlage am Dach hat, diesen Strom jetzt monetarisieren möchte. Haben wir auch sehr, sehr viele Kunden, die sich einen Bitcoin-Miner dann hinstellen und dann statt den Strom einzuspeisen, eben diesen monetarisieren.
Ja, genau, weil das sehe ich auch tatsächlich so als sinnvollste Kombination, wenn man das schon hat, dass es natürlich noch mehr Positiveffekte dann tatsächlich bringt. Aber klar, wenn man auch Heizöl und teure andere Energie dementsprechend fürs Heizen aufbringen muss und eine Alternative hat mit einer Dual-Use-Möglichkeit, also einerseits ich habe es warm und andererseits ich habe auch noch was davon, ja, dann ist das natürlich eine gute Sache. Was würdest du sagen in Deutschland, jetzt fernab von Gewächshäusern, was seht ihr da noch für Einsatzmöglichkeiten? Für welche Art von Unternehmen? Wo denkt ihr da über Gewächshäuser vielleicht hinaus? Für wen das spannend sein könnte?
Ja, Gewächshäuser sind tatsächlich in Deutschland nicht mal ganz so große Use Case. Was das vielleicht eine war, spannende Anmerkung der Seite auch noch. Die Niederlande haben extrem viele Gewächshäuser. Ja. Und in den Niederlanden gibt es wirklich auch extrem viele Gewächshäuser, die was mit Bitcoin, ja, Mining heizen. Mir hatte mal ein sehr vertrauenswürdiger Kontakt gesagt, der einige Lösungen in den Niederlanden umgesetzt hat, dass wenn man in Europa schon mal eine Paprika gegessen hat, der in den Niederlanden produziert wurde, die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass das Ganze ein Bitcoin-Paprika ist, diese sozusagen Bitcoin geheizt wurde. Das ist ein kleiner Fun-Fact auf der Seite. Ja, aber ja, zu der Frage zurück, wo es die Use-Cases gibt, ich sage mal so, überall, wo es Wärme benötigt, aber also auf dieser Seite für Unternehmen natürlich die Abwärmenutzung, gleichzeitig, wenn auch Strom vorhanden ist, sei es mit PV-Anlagen, sei es in Österreich, Kleinwasserkraftwerke zum Beispiel, ist jetzt weniger in Deutschland, aber in Österreich ein Use Case, aber natürlich auch mit private Windkraftanlagen. Es gibt dann auch die Möglichkeit, das Ganze flüssigkeitsgekühlt zu machen. Das heißt auch für große Container, dass wir Richtung Fernwärme gehen. Dann hat man auch wieder einen Dual-Use-Case. Wir können einerseits einen Megawatt Strom monetarisieren, der was ansonsten verpuffen würde, und gleichzeitig auch noch die Abwärme abfangen und zum Beispiel ins Fernwärmenetz, Nahwärmenetz einspeisen. Sehen wir in Finnland schon ganz stark. Ist jetzt vielleicht nichts, was sofort in den nächsten 1-2 Jahren in Deutschland passiert, aber für die Zukunft sicherlich auch ein etwas, was Potenzial hat, sage ich mal, braucht es natürlich auch eine Fernwärmeinfrastruktur dazu. Aber da tut sich an dieser Seite auch sehr, sehr viel. Und ansonsten natürlich für energieintensive Unternehmen, die das Ganze für Prozesswärme benötigen, in der Produktion etc. Hier gibt es sehr, sehr viele spannende Möglichkeiten, bis hin zu den großen Energiekonzernen, wo es dann wieder mehr so nicht um die Abwärme geht, sondern mehr um die Monetarisierung von Strom, Regelenergie etc.
Ich hatte in meiner Recherche herausgefunden, dass ihr schon mit einem DAX-Konzern als Kunden zusammenarbeitet. Bin ich mir, ist das korrekt? Ja? Okay.
Und genau, ja.
Was war da so, was, ohne vielleicht den Namen zu nennen, ich weiß nicht, ob ihr es disclosen könnt oder nicht, aber was ist da so der Pitch an die gewesen? Was war deren Einsatzzweck da an der Stelle, um das vielleicht nochmal greifbarer zu machen?
Ja, das Spannende ist eigentlich, also wir sind tatsächlich schon mit mehreren DAX-Konzernen im Gespräch und einer, wenn ich sehe es richtig im Kopf, aber wenn nicht zwei, sind auch schon Kunden bei uns. Meistens ist es so, dass in den großen Konzernen überall sitzen ein paar Bitcoiner drinnen, die sich aber schwer tun, die Lösungen wirklich im eigenen Unternehmen umzusetzen. Und was wir da machen können, wir können ihnen einfach mit unserem Know-how, mit unserem Wissen helfen, Modelle aufzustellen, Business Cases zu berechnen, Systeme oder das Ganze in das System zu integrieren. Da handelt es sich meistens einfach mal um Pilotprojekte von den, muss man schon fairerweise sagen, den Bitcoin-Interessierten in den jeweiligen Unternehmen. Aber natürlich müssen es die dann auch wiederum an die Führungsebene beziehungsweise zumindest an die Abteilungsleiter etc. Pitchen, sage ich mal. Ja. Und da geht es auch wieder nicht darum, wir haben jetzt Bitcoin und Bitcoin ist das beste Asset der Welt und das Bitcoin ist so super und rettet die Welt, was auch immer, was man natürlich auch gerne hört, sondern da geht es viel, viel mehr darum, wie man es auch schafft, vielleicht eine Führungsperson zu überzeugen, dass man einfach bestehende Ineffizienzen hat im aktuellen System und wie kann man die verbessern. Das heißt, dass Bitcoin wirklich einen realen Mehrwert schaffen kann, sei es ökonomisch, finanziell oder natürlich auch wieder mit dem Thema CO2. Und das sind dann wirklich am Ende die Argumente, weil was am Ende für diese Personen zählt, sind Zahlen, Daten, Fakten und nicht, dass wir am Ende das Bitcoin-Netzwerk dezentral absichern oder was Ähnliches.
Ja, das ist meistens nicht die Entscheidung von einem CFO in so einem Konzern, ja. Von daher muss es entweder was sparen oder was mehr an Ertrag bringen. Das sind ja die zwei Faktoren. Genau. Und wenn man das aber damit hinbekommt und irgendwo einen sinnvollen Use Case aufbauen kann. Ich hatte tatsächlich auch schon von einigen Windkraftanbietern aus dem Norden auch gehört, die auch bei mir angefragt haben, hey, kennst du jemanden, der sowas anbietet? Weil wir überlegen auf unseren Offshore-Plattformen, wenn wir die Windräder ausschalten, dass dann dort dementsprechend wir es nicht ausschalten müssen, sondern damit vielleicht Mining betreiben. Da gibt es, glaube ich, auch schon 1-2 Pilotprojekte zu solchen Themen. Aber das ist natürlich spannend, ja, weil man dann sagt, okay, wir müssen es nicht ausschalten, wir können es weiterlaufen lassen und machen damit noch was Sinnvolles und betreiben dann beziehungsweise auch Mining Anlagen, die nicht durch teuren Strom und so Mainstream-Media-Messaging quasi schlecht Bitcoin, viel Energy-Consumption ist, sondern dass man da intelligente Lösungen findet, sowas wie es auch die Kollegen von Green Mining DAO machen. Und ich glaube, das sind so die Projekte, die man dann auch nach vorne stellen sollte und zeigen sollte, dass es auch anders geht und sehr, sehr oft auch anders gemacht wird, muss man ja fairerweise sagen. Genau. Okay.
Der ganz spannende Punkt ist, in diesem Bereich, insbesondere bei den Energiekonzernen, ist, dass die Energiekonzerne meistens recht lokal sind. Das heißt, ein Energiekonzern steht sich nicht mit dem anderen in Konkurrenz, sondern der eine dieses Gebiet, der andere dieses Gebiet. Das heißt, wenn ein Energiekonzern den Vorteil daraus zieht, dann hat er eigentlich ein großes Incentive daran, das Ganze an die große Glocke zu hängen und die Erfahrungen und die Vorteile auch den anderen Energiekonzernen zu zeigen. Das heißt, wenn man es da schafft, ein größeres Pilotprojekt, wo wir jetzt gerade mit einem Energiekonzern in der Schweiz und einem in Österreich dabei sind, aufzuzeigen, dann ist da sicherlich mal eine große Anfangshürde geschafft. Ist ein ganz großer Unterschied zu Unternehmen. Unternehmen wollen viel für sich behalten, weil die wollen einen großen Marktanteil annehmen. Aber wenn wir zum Beispiel den Tiroler Energiebetreiber, die TIVAK, hernehmen, die kümmert sich nur um Tirol und jetzt nicht um Wien zum Beispiel. Da gibt es halt einen anderen Energiekonzern oder einen anderen Energiebetreiber. Und ja, das ist an dieser Stelle sehr, sehr interessant zum Mitdenken eigentlich, dass ja, es braucht sehr lange am Anfang, aber wenn es mal in diese Richtung geht, dann kann es sehr, sehr schnell gehen.
Mhm. Was würdest du sagen, wie ändert sich euer Business nach jedem Bitcoin-Halving? Ich meine, 2024 war es ja schon mal so, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit bis zum nächsten, 2028 steht es wieder an. Was hat das für Auswirkungen, wie seht ihr das, wie ist da eure Einschätzung dann dazu?
Das Bitcoin-Halving klingt am Anfang natürlich oder ist ein sehr, sehr gravierender, akuter Einschnitt, sage ich mal so, in die Mining-Profitabilität. Allerdings muss man das insbesondere langfristig sicherlich etwas differenziert betrachten. Bitcoin Mining ist so von der Profitabilität her eigentlich ein selbstregulierendes System. Wenn es sehr, sehr profitabel ist, dann werden viele Leute ihre Miner einschalten, neue Datacenter wird es geben, die Maschinen ans Netz nehmen. Wenn es weniger profitabel ist, dann sind einerseits einige dazu gezwungen, ihre Maschinen vom Netz zu nehmen, die vielleicht keine Abwärmenutzung haben. Ein Sascha von Green Mining DAO, der es auch noch schafft, die Abwärme zum Mangotrocknen verwenden, kann sicherlich länger am Netz bleiben, wie jemand, der sozusagen jetzt nur den Strom monetarisiert, beziehungsweise Bitcoin meint am Strom, oder? Das heißt, mit weiteren Revenue Streams hat man da sicherlich Vorteile. Mhm. Und somit kann man das Ganze einfach so als, ja, etwas differenziert betrachten, selbstregulierendes System. Mhm. Was ganz wichtig ist, da auch zu verstehen, ohne Bitcoin Mining funktioniert Bitcoin nicht. Das heißt, es kann nicht so sein, dass wir sagen, ja, Bitcoin wird erfolgreich. Daran glauben wir. Aber Mining wird in 10 Jahren nicht mehr geben, wird nicht mehr rentabel sein. Dann hätten wir nämlich ein Sicherheitsproblem, sage ich mal so. Das ganze System wird sicherlich immer effizienter. Aber genau da sind wir ja auch dabei. Oder genau dahin geht es ja, dass man sagt, wie kann man weitere Revenue Streams schaffen?
Mhm. Glaubst du daran, dass es in der EU oder vor allem auch in Deutschland und Österreich regulatorisch dahin gehen könnte, dass man sich politisch durchsetzt, dass solche Mining-basierten Energiekonzepte so richtig durch die Decke gehen und durchstarten und vielleicht auch gefördert werden, sowas wie eine Wärmepumpe, was ja tatsächlich auch in Deutschland so eine elendige Diskussion ist, wird die Heizung jetzt abgeschafft, darf man überhaupt noch eine Heizung haben, muss jetzt alles Wärmepumpe sein, das war ja die letzten 2,5, 3 Jahre irgendwie immer wieder ein Thema mit sehr viel Unsicherheit. Glaubst du, dass die Regulatoren in der EU überhaupt in diese Richtung gehen könnten? Oder sind da zu viele Barrieren aus deiner Sicht?
Ja, ich glaube, da gibt es 2 Seiten. Einerseits ist es definitiv schwierig, das müssen wir ganz klar sagen, generell von Bitcoin der regulatorische Rahmen in der EU. Glaube ich, sind wir uns einig, dass der jetzt nicht blendend ist und extrem gut ist. Es gibt sehr, sehr strenge Vorschriften, zum Beispiel jetzt gerade wieder mit der Mika-Regulierung und den ganzen damit einhergehenden Regulierungen. Das heißt, die EU hat den Firmen, aber auch den Privatpersonen sicherlich nicht immer leicht gemacht auf der einen Seite. Insbesondere alles, ja, einfach was das Thema Bitcoin angeht, aber auch Krypto. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Energierichtlinien, insbesondere zum Beispiel die EED2, die Energy Efficiency Directive, eigentlich insbesondere oder explizit in diese Richtung geht. Die fördert nämlich Netzdienlichkeit und die fördert Abwärmenutzung. Die möchte genau in diese Richtung gehen. Und genau das sind wieder Punkte, die ein Bitcoin-Miner, eine Bitcoin-Zentralheizung, aber auch ein Bitcoin-Space-Heater machen können oder auch ein größerer Container. Das heißt, wir haben da sicherlich einerseits Regulierungen, ja, die es nicht ganz so einfach machen. Und auf der anderen Seite haben wir auch wieder Regulierungen, die genau in diese Richtung gehen. Was man da an dieser Stelle noch anmerken kann, ist aber, dass ich auch gerade mit Verbänden, wie zum Beispiel IBIA, der European Bitcoin Energy Association, auch immer mehr Gruppen, Vereine auftun, die für diese Richtung kämpfen, wirklich mit den Energiebetreibern, mit den Entscheidern sprechen wollen. Und daher ist es ganz, ganz wichtig, dass man die auch unterstützt. Wir sind da zum Beispiel bei IBIA unter anderem auch Gründungsmitglied. Und der Harald, der was bei uns Chief Growth Officer ist, sitzt zum Beispiel auch im Vorstand. Weil es einfach ganz wichtig ist, an dieser Stelle das Ganze nach vorne zu pushen und da auch den Leuten, die am Entscheidungshebel sitzen, zumindest denen das Know-how zu geben und denen ihnen zu zeigen, okay, Bitcoin Mining kann eine Lösung bieten.
Mhm. Wo geht die Reise bei euch hin? Jetzt sind wir so knapp bei einer Stunde angekommen. Das ist immer so die magische Grenze, wo wir probieren, einigermaßen dran zu bleiben, um es nicht zu weit ausufern zu lassen. Wo geht die Reise bei 21 Energy hin? Du hast jetzt schon gesagt, Series A steht als nächstes an, bis wahrscheinlich so in den Herbst hinein, 2026. Was sind dann so eure nächsten Schritte? Was ist die Expansion? Was plant ihr so? Was sind so die Moonshots bei euch?
Ja, ich glaube, das sind eigentlich drei große Schritte. Das einerseits geht es darum, die bestehenden Produkte noch attraktiver zu machen. Das heißt, im Moment ist es immer ein Kauf für den Kunden. Wie kann man daraus zum Beispiel auch ein Mietmodell machen, Heating as a Service, ein Leasingmodell, ähnlich wie ein Abo-Vertrag oder ein Mietvertrag für dein Handy, wo man auch für den Tarif monatlich etwas bezahlt, ist soweit etwas auch für eine Bitcoin-Heizung denkbar. Mhm. Der Vorteil für den Kunden, er hat kein Anfangsinvestment und er hat auch keine Bitcoin-Volatilität, die würden wir nämlich auch rausnehmen, sondern wir würden im Gegenzug seinen Stromtarif, sage ich mal, subventionieren und ihm eigentlich einen günstigeren Strom anbieten. Die Bitcoin-Volatilität würden wir dann übernehmen und im Hintergrund hedgen. Da sind auch schon ja einige Gespräche, sage ich mal so, recht fortgeschritten. Mhm. Das war mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist dann natürlich, neue Produkte zu entwickeln, die unser bestehendes Produktportfolio auszubauen. Zum Beispiel, was ich davor schon kurz angesprochen hatte, das Thema Zentralheizungen, eine Bitcoin-Zentralheizung, was dann wirklich eine komplette Wärmepumpe, ein ganzes Haus heizen kann. Ja, auch sehr, sehr spannend. Gleich wie auch das ganze Thema Container, wo wir uns aktuell noch in der Pilotphase befinden, auch das auszubauen. Und der dritte Schritt natürlich dann, wird aber noch eher ein, zwei Jahre brauchen, jetzt nicht für die nächsten 6 Monate, die Internationalisierung, US-Expansion etc.
Ja, das klingt nach großen Schritten und großen Plänen. Dafür brauchst Geld, deswegen drücke ich euch die Daumen, dass mit der Series A auf jeden Fall gut vorangeht. Wo kann man mehr zu euch erfahren? Wo findet man mehr zu euch? Was sind so die besten Kanäle, wenn man euch folgen möchte?
Ja, einerseits am besten auf unserer Webseite 21energy.com. Dort gibt es einen Newsletter, den man sehr gerne abonnieren kann. Und ansonsten natürlich auch auf den klassischen Social-Media-Kanälen, sei es LinkedIn 21energy oder Twitter 21energy_.com. Instagram sind wir auch vertreten. Auf den klassischen Plattformen findet man uns eigentlich überall. Ja, als geschrieben, ich denke, wir blenden sie irgendwo ein, aber 21 genau. Als Zahl und dann das englische Wort Energy.
Genau, packen wir euch alles nochmal in die Shownotes. Gibt es irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben möchtest? Vielleicht starten einige mit dem Mining, wollen damit starten, wissen nicht wie. Vielleicht hast du da noch ein, zwei Tipps?
Ich glaube, von den Themen hatten wir nicht alles gecovert. Für viele Leute ist das Ganze etwas Neues. Was da natürlich hilft, sind um einfach mal eine Berechnung aufzustellen. Daher haben wir auch einige, ich nenne es mal Rechner, Kalkulatoren, Vergleichsmodelle auf unserer Webseite, wo man sich das Ganze einfach mal anschauen kann. Und ansonsten einfach mal mit kleinem Budget, sage ich mal so, starten. Es gibt auch sehr, sehr günstige Miner, ab so 100 Euro, sei es für die Spielerei, sei es mal um zu versuchen, PV-Strom zu monetarisieren oder mal eine günstige Heizung. Ja, gibt es viele Möglichkeiten. Schaut bei uns vorbei bei 21energy.com.
Perfekt, super. Dann erstmal ganz, ganz lieben Dank, Lukas, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir drücken euch die Daumen, dass es in die richtige Richtung geht, dass Heizen ein bisschen orangener in Europa wird. Ja. Und an der Stelle erstmal ganz, ganz lieben Dank für alle, die bis hierhin gehört haben. Und ja, lasst ein Abo da, lasst gerne einen Kommentar da, was ihr dazu denkt, ob ihr euch mit dem Thema schon auseinandergesetzt habt, ob ihr es erste Mal hört. Und an der Stelle erstmal ganz, ganz lieben Dank. Bleibt interessiert, bleibt offen und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.
Vielen Dank. Ciao.
Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im Crypto-Space zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com. Crypto mit C.